Herr, ich danke dir, dass du wirklich in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich danke dir, dass du meinen Mund erfüllst mit deinem Wort. Ich danke dir, dass du wirklich jede einzelne Mauer einreißen kannst, Herr. Und ich danke dir, dass du heute all unser Denken erneuerst, dass du jeden Gedanken, den wir von dir haben, wirklich erneuerst, Herr. Und ich danke dir, dass du jedes Herz genau für diese Predigt vorbereitest. Auch diejenigen, die es vielleicht im Internet anhören oder auf einer CD anhören. Ich danke dir, dass du jedes Herz erfüllen wirst, dass du durch mich sprechen wirst. Und Herr, es geht nur um dich. Es geht einzig und allein um dich. Lass uns dich verstehen. Lass uns dich greifen. Lass uns heute ein Stück Himmel wirklich hier begreifen und verstehen, wie du wirklich bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir dieses kostbare Buch haben dürfen, in dem deine Worte stehen. Ich danke dir, dass wir deine Worte wirklich haben dürfen, an die wir uns richten können, nach denen wir uns richten können. Und ja, dass wir nicht ohne Konzept und ohne Hilfe auf dieser Welt leben müssen, sondern dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, dass uns so lebendig zeigt, was wir brauchen und immer das Richtige für uns bereithält. Egal in welcher Situation wir uns befinden, so hast du das richtige Wort für uns. Du hast auferbauende Worte für uns. Du hast ermahnende Worte. Du hast erquickende Worte für uns. Du hast liebende Worte und vor allem heilende Worte für uns. Und egal, was wir brauchen, du hast das Richtige für uns. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Als ich die Predigt vorbereitet habe und überlegt habe, über was ich predigen könnte, beziehungsweise gebetet habe, worüber ich predigen könnte, ist mir immer wieder so ein Bereich der Bibel aufgefallen, der mich schon lange bewegt und auch viele meiner Predigten bisher darauf ein bisschen aufgebaut haben. Und zwar, dass vieles in der Bibel für uns menschlich irgendwie paradox ist. Paradox, dieses Wort bedeutet, es ist etwas widersprüchlich, ein scheinbar unauflöslicher Widerspruch in sich enthalten. Also paradox wird in der deutschen Sprache relativ oft verwendet. Und in der Physik, in der Mathematik und in der Psychologie und in sämtlichen anderen Bereichen gibt es immer Paradoxon, also das ist die Einzahl. Ein Paradoxon ist wirklich ein Befund, eine Aussage oder etwas wie eine Erscheinung, wo erstmal total verwirrend und unrealistisch klingt oder total widersprüchlich klingt, aber man kann nicht das Gegenteil beweisen. Man kann nicht beweisen, dass es nicht so ist, obwohl es unlogisch klingt. Und ein relativ witziges Paradoxon ist, dass man in einem Eierkocher für mehr Eier weniger Wasser braucht. Keine Ahnung, ob sich jemand von euch darüber schon mal Gedanken gemacht hat, aber das ist so paradox und dieses Wort paradox passt da so gut dazu, weil es einfach keinen Sinn macht. Wie kann ich für mehr Eier weniger Wasser brauchen? Und umgekehrt, wenn ich ein Ei habe, brauche ich mehr Wasser, als wenn ich mehrere Eier habe. Man kann es sich nicht erklären. Es gibt auch in der Hydrostatik, also in der Wasserlehre, gibt es auch viele verschiedene Paradoxen, die einfach keinen Sinn machen, aber man kann nicht das Gegenteil beweisen und es ist einfach so. Ich glaube auch, dass viele solche paradoxen Dinge in der Welt sind, also in der Naturwissenschaft zum Beispiel, damit Gott uns immer wieder zeigt, wie begrenzt unser Verstand ist. Dass diese stolzen Wissenschaftler sich eben nicht alles erklären können. Dass sie eben nicht sagen können, warum das so ist, sondern dass sie an ihre Grenzen kommen. Dass sie wissen, sie sind nicht Gott, sondern Gott ist Gott. Und so ähnlich gibt es auch viele Bereiche in der Bibel, die für mich erstmal paradox klingen. Und die für uns, glaube ich, erstmal paradox wirken und wir denken, das ist doch irgendwie ganz anders. Natürlich liegt es nicht daran, dass das jetzt unlogisch ist, was Gott sagt, sondern dass sich vieles innerhalb von Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte in unserem menschlichen Verstand so festgefahren hat, dass wir denken, so muss es sein, so ist es. So ist Gott, so ist das nun mal in der Welt. Wenn du wenig hast, dann hast du wenig. Ist ja logisch für uns. Aber bei Gott ist es irgendwie in vielen Dingen genau umgekehrt, als wir denken. Der Letzte wird der Erste sein und umgekehrt. Das ist so viel Paradoxes. Ich werde das Wort wahrscheinlich ziemlich oft nennen. Falls es jemanden nervt, tut's mir leid. Aber ich will mit euch durch ein paar solche Dinge gehen in der Bibel, die uns zeigen, wie paradox in erster Linie die Dinge sind, die Gott hat für uns. aber die uns gleichzeitig zeigen, dass wir unser Denken wirklich erneuern müssen, dass wir Gott manchmal gar nicht so ganz verstanden haben, wie wir es eigentlich könnten. Zum Beispiel, wenn wir wenig haben, aber unseren letzten Rest geben, sind wir menschlich in dem Moment komplett arm. Wir haben ja in dem Moment dann gar nichts mehr. Die Witwe, die ihren letzten Rest gegeben hat, sie hat alles gegeben, sie hat nichts mehr in dem Moment, menschlich. Und es ist so paradox, dass Gott dann sagt, genau du sollst reich gesegnet sein. Ausgerechnet du, der alles gibt, hat danach plötzlich so viel mehr als alle anderen. Ob das jetzt materiell ist, weil Gott die Person dann segnet finanziell, oder ob das diesen gigantischen Frieden ist, den man in dem Moment bekommt, das sei mal dahingestellt. Aber das ist unglaublich, wie Gott einfach arbeitet, wie Gott denkt, wie Gott wirkt. Oder auch der Ölkrug, der einfach nicht leer ging. Es gibt so vieles, was unseren Verstand übersteigt, was in der Bibel steht. Oder auch den Zehnten generell zu geben. Das ist so ein rundes System, das ist unglaublich. Jeder, der seinen Zehnten gibt im Vertrauen, der denkt sich ja im ersten Moment, boah, das ist ganz schön viel Geld, was ich da gebe. Weil der Zehnte von meinem Geld ist ja ein großen Batzen. Und je weniger man hat, desto mehr kommt einem der Zehnte im Endeffekt auch vor. Oder wenn man dann noch mehr verdient, dann kommt einem der Zehnte wieder so riesig vor. Also egal wie, man denkt, das kann doch nicht funktionieren. Aber Gottes System ist so rund und so geschlossen. Und das ist so cool, dass man investiert, egal in welcher Form, und man es woanders zurückbekommt. Dass man, ja, dass Gott jeden segnet, der in diesem System ist, was Gottes Leib ist. Wenn der eine jemand anderem Geld gibt und ihn segnet, weil er es von Gott gehört hat, dann kriegt derjenige wieder von woanders Geld und derjenige wieder von woanders. Und derjenige, der jetzt in erster Linie, sage ich mal, der Reichste ist, dem kann man ja dann eigentlich nie mehr mit Geld segnen, aber der bekommt dann was anderes zurück. Und das ist, ja, das ist alles so in sich geschlossen und ist einfach so cool. Und es ist so ähnlich wie eine Aktie eigentlich. Du beteiligst dich so einen kleinen Funken, aber kriegst so viel mehr zurück. Oder wie paradox es ist, im Sturm aufs Wasser zu gehen. Man denkt sich doch, das kann doch gar keinen Sinn machen und jetzt mutig zu sein, ist so ein Risiko. Aber was danach kommt, wenn wir vertrauen, ist so gigantisch, weil in dem Moment, wo wir aufs Wasser steigen, der Sturm einfach ruhig wird und du einfach an Jesus Hand bist und weißt, hey, ich kann ihm vertrauen, es passiert nichts und er ist da. Das ist so gigantisch. Und genauso ist es ja eben auch, wenn wir uns abmühen, wenn wir aus eigener Kraft Dinge versuchen, dann haben wir damit meistens wenig Resultate. Aber wenn wir uns zurücklehnen und ihm vertrauen, dann kommt da mehr Resultat raus. Ist ja eigentlich auch paradox. Wir denken immer, wir müssen alles schaffen, wir müssen alles erreichen, wir müssen ackern, damit wir was schaffen. Aber wenn wir uns zurücklehnen und sagen, okay, ich habe mein Bestes gegeben und Gott macht den Rest, dann erst können wir erfolgreich sein. Genauso ist es auch beim Dienen. Wenn wir aus eigener Kraft dienen, das funktioniert nicht. Das wird erstens weniger Qualität dabei rauskommen, weil wir irgendwann an unsere Grenzen kommen, weil wir irgendwann nicht mehr können, weil es uns irgendwann auslaugt, weil es uns Kraft kostet. Und wir werden auch weniger Menschen damit erreichen, als wenn wir jetzt wirklich mit dem Heiligen Geist dienen. Und dabei ist Gottes Hilfe nämlich unglaublich wichtig. Und wenn wir dienen, ist es immer wie wenn ein Wasserhahn aufgeht und das Wasser immer nachfließt. Und wir versuchen aber oft so unser Gefäß auszuschütten beim Dienen und dann ist es eben nicht aus der Kraft Gottes und dann laugt uns das aus. Und das sind eben alles Bereiche, wo wir eigentlich ganz anders denken als Gott. Das ein Punkt in der Bibel, der sehr paradox für manche ist, ist, das nenne ich immer das Pharisäer-Syndrom. Denn die Menschen, die scheinbar alles richtig machen, aber ein hartes Herz haben, ist Gott nicht so gefällig wie ein Mensch, der vielleicht alles falsch macht, aber sein Herz an der richtigen Stelle hat. Wir denken immer, wir müssen alles richtig machen, wir müssen alles schaffen, wir müssen gerecht sein, aber das schaffen wir erstens gar nicht. Und je mehr wir erkennen, dass wir es nicht schaffen, desto mehr brauchen wir ihn und je mehr wir ihn brauchen, desto mehr können wir in Leichtigkeit alles richtig machen, in Liebe alles richtig machen und nicht, weil wir müssen. Und wenn dann solche Menschen zu Gott oder zu Jesus kamen und gesagt haben, ja, ich mache ja alles richtig und dann haben die meistens ein hartes Herz. Und nur weil sie alles richtig machen, heißt es nicht, dass das Gott gefällt. Weil sie denken, sie machen alles richtig und sie sich genau darauf verlassen. Und wenn wir eben an die Prostituierte denken, die zu Jesus kam, die erkannt hat, wow, krass, ich brauche Gott, ich habe so viel Bock missgebaut in meinem Leben und ich spüre einfach nur diese Liebe, die da fließt, dann ist es Jesus so viel mehr wert als der Pharisäer, der ihn einlädt zu sich ins Haus und ihn noch nicht mal als Messias anerkennt, der überhaupt nicht versteht, wer er ist. Und die Prostituierte, die dann an seinen Füßen hängt und weint und mit den Haaren die Füße sauber macht und mit den Tränen die Füße nass macht. Das ist so unglaublich, was für eine Liebe da fließt. Und wenn wir verstehen, wie Jesus in dem Moment tickt, dass ihm diese Art von Mensch viel lieber ist, nicht, dass wir jetzt in Sünde leben sollen, weil wir sagen, naja, Gott liebt mich trotzdem, sondern wenn wir verstehen, okay, ja, ich baue Bockmist, aber Gott liebt mich trotzdem. Genau deswegen, weil ich erkenne, dass ich Bockmist baue, liebt mich Gott so sehr, weil ich ein demütiges Herz habe. Dann müssten wir doch eigentlich in unserem Herz verstehen, dass Verdammnis niemals von Gott ist. Dass Verdammnis niemals von Gott sein kann, weil er ja uns liebt und weil er uns unser Herz kennt und weil ihm das Herz lieber ist als jemand, der alles richtig macht. Genauso ist es ja auch beim verlorenen Sohn. Derjenige, der nach draußen ging und so viele Fehler in Anführungszeichen gemacht hat, der sein Leben gelebt hat und gemerkt hat, in dieser Zeit, wow, ich brauche Gott. Ich habe alles gehabt und hab's weggegeben, weil ich es nicht zu schätzen wusste. Und jetzt bin ich hier bei den Schweinen, esse das Futter von den Schweinen und mir geht's so schlecht und eigentlich könnte es mir besser gehen und ich wusste es einfach nicht zu schätzen. Der hatte diesen Moment der Umkehr. Aber der Sohn, der zu Hause war, der alles hatte, was er wollte, alles, was er brauchte, es aber nicht erkannt hat und nicht dankbar war, so ist Gott, dieser verlorene Sohn, scheinbar wichtiger. Scheinbar ist ihm das wichtiger, dass wir manchmal auf die Schnauze fallen und manchmal an der Wand klatschen, wo wir merken, okay, wir brauchen Gott. Und auch das manchmal in Gemeinden, bei uns Gott sei Dank weniger, aber in anderen Gemeinden, vor allem auch wo jüngere Leute sind, ist es so oft so, sobald jemand nicht mehr zum Gottesdienst kommt oder ein bisschen abrutscht, dann verurteilt den jeder und sagt, ja, was ist denn mit dem? Und der kommt gar nicht mehr. Und anstatt nachzuhaken und zu sagen, hey, ist alles okay bei dir? Brauchst du jemanden? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Mut? Brauchst du Gebet? Und ja, wenn wir aber sehen könnten, dass diese Menschen, wenn sie die Umkehr haben und erkennen, ich brauche Gott, dass es Gott meistens so viel lieber ist als jemand, der sein Leben lang mit Gott geht, aber das überhaupt nicht zu schätzen weiß. Und eines der paradoxesten Dinge in der Bibel, was aber auch mein Lieblingsvers ist, worüber ich auch schon öfters gepredigt habe, ist, als Paulus sagt, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Wir gehen mal kurz in 2. Korinther 11, Vers 30. Wenn ich mich also schon selbst loben muss, dann will ich mit meinen Leiden prahlen. In der Hoffnung für alle Übersetzung, die ich habe, steht, glaube ich, wenn ich mich also schon selbst loben muss, dann will ich wenigstens meine Schwachheit loben. Also, das ist für mich wirklich paradox. Wie kann man denn auf was stolz sein, was man schlecht macht? Also, Paulus hat schon echt gigantische Offenbarungen gehabt, weil er wusste genau, das lesen wir gleich nochmal in den nächsten Versen, er wusste genau, erst dann, wenn ich erkenne, eigentlich bin ich nix, eigentlich kann ich nix, ich brauche Gott, erst dann kann er wirken, erst dann kann er arbeiten. Weil Gott kann nichts mit Menschen anfangen, die wie Pharisäer sind, die denken, sie machen alles richtig. Die verlassen sich auf ihr Können anstatt auf Gott. Und es ist für mich menschlich wieder voll paradox, weil wir ganz anders denken als Gott. Jetzt 2. Korinther 12, Vers 9. Genau, das ist der Vers. Aber er hat zu mir gesagt, Also Gott hat zu Paulus gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi an mir. Als ich die Verse als Kind das erste Mal gehört habe, dachte ich, was ist bloß mit diesem Gott los? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Gerade in meiner Schwachheit bin ich stark. Das wäre wie wenn ich sage, wenn ich schlau bin ich dumm. Wenn ich groß bin ich klein. Wenn ich dick bin ich dünn. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war für mich einfach nur paradox, auch wenn ich damals bestimmt dieses Wort noch gar nicht kannte. Paradox. Aber dieses Wort beschreibt es sehr gut. Aber erst wenn man weiterliest und tiefer geht, versteht man, was Paulus hier sagt. Und Paulus war, keine Ahnung, der war ein Mensch, der scheinbar alles richtig gemacht hat, der als Saulus, als er noch Saulus hieß, so ein Eifer für Gott hatte und dachte, boah, diese dummen Christen, die sind völlig auf dem falschen Dampfer. Ich mache alles, damit ich die verfolgen kann, damit ich die töten kann, damit die auf den richtigen Weg kommen. Er war so eifrig und so voller Elan in dem, was er tat, aber er tat das Falsche. Also machte Jesus ihn blind. Wir wissen ja, menschlich und auch, also geistlich und auch physisch, machte ihn blind, zeigt ihm, hey, dein Stolz ist gerade völlig fehl am Platz und ich zeig dir, was ich wirklich möchte. Und danach hätte er immer wieder auf dieses stolze Pferd fallen können, auf der anderen Seite vom Pferd fallen können. Als er auf dem richtigen Weg war, hätte er immer wieder stolz sein können und sagen können, wow, was ich schon mit Gott alles erlebt habe. Ich habe in Gefängnismauern Lobpreis gemacht, wo andere gejammert haben. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, nur auf meine Schwachheit will ich stolz sein. Das ist für mich so ein paradoxer Satz, aber bei Gott macht es Sinn. Weil je mehr wir verstehen, wie sehr wir Gott brauchen, desto mehr kann er arbeiten. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft Christi in mir. Erst dann, wenn ich begreife, wie sehr ich Gott brauche, kann er in mir arbeiten. Und was so eine Leichtigkeit schenkt, ist, als Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft, du schaffst es nicht aus eigenen Dingen, aus eigenen Ideen, aus eigenen Motivationen. Du schaffst es nur mit meiner Gnade, egal was du tust. Und was ich noch krasser finde, ist, dass er das wahrscheinlich an einem Ort geschrieben hat, wo er gerade irgendwo wahrscheinlich wieder in irgendeinem dreckigen Loch saß oder in irgendeinem Gefängnis war, wo er mal wieder die Füße so heftig gefesselt bekommen hat wie ein Schwerverbrecher, wo er in ekligen Dingen lag und er hätte jammern können, er hätte dieses Leid wirklich begreifen können, aber er hat gesagt, nö, in meiner Schwachheit ist Gott stark und das ist alles, was zählt. Also, wenn es uns mal schlecht geht, dann ist es wahrscheinlich nur ein Funke davon, was er alles durchgemacht hat. Und er hat keinen Tag gemeckert, er hat keinen Tag gemosert, er hat niemals gezweifelt, er hat immer vertraut und er hat gesagt, meine Gnade, also Gottes Gnade ist alles, was ich brauche. Das ist so gigantisch und ich glaube, das übersteigt unseren Verstand komplett. Genauso paradox ist es für die Menschen in der Welt zu sehen, dass Gott ausgerechnet die Armen auserwählt, die Schwachen, die Ausgestoßenen, die aussätzig sind. Also nicht ohne Grund geht Jesus ganz oft in der Bibel genau zu den Aussätzigen. Die keiner wollte, die keiner geliebt hat, die jeder verstoßen hat, weil sie eine Krankheit hatten, die so ansteckend war, dass keiner sich mit denen abgeben wollte. Die haben dort das Essen irgendwo hingestellt, sind weggerannt und dann haben die sich das Essen geholt, weil sie anders nicht hätten überleben können. Keiner wollte auch nur in der Nähe sein und ausgerechnet zu diesen Menschen geht Jesus. Als König der Könige geht er genau zu diesen Menschen. Er geht zu den Kranken, er geht zu denen, die ein zerbrochenes Herz haben, er geht zu den Einzelgängern, zu den Komischen. Und ich glaube, wir sind alle komisch. In den Gemeinden laufen nur komische Menschen rum, aber genau die liebt Gott. Die liebt Gott so sehr. Die sind vor Gott der größte Schatz. Die in der Welt vielleicht gar nicht so viel wert sind wie die Reichen und Schönen, sind bei Gott alles wert. Weil Gott mit solchen Menschen bauen kann, mit solchen Menschen arbeiten kann, weil er denen Liebe schenken kann. Und die Menschen, die denken, sie brauchen Gott nicht, mit denen kann Gott leider nicht viel bauen. Ganz besonders paradox ist für mich auch die Bergpredigt. Wir gehen mal in Matthäus 5, Vers 1 bis 7. Genau. Jesus kommt in diese Zeit, in der das Gesetz und auch vieles, was von den Juden gemacht wurde, so festgefahren war, dass die Leute wahrscheinlich sich gekrümmt haben vor Lachen, als er diese Bergpredigt gehalten hat. Vieles war aus dem Alten Testament, war wirklich im Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Viele Verhaltensmuster, viele Glaubensrituale waren definitiv von Gott, aber vieles war auch von den Menschen dazugelegt. Sie haben sich teilweise ihren Glauben aufgebaut und haben gesagt, okay, Gott hat das und das verboten, also verbieten wir das und das und das, damit wir auf jeden Fall keine Fehler machen. Die waren so damit beschäftigt, das Richtige zu tun, dass sie die richtigen Sachen aus den Augen verloren haben. Und nicht nur das, sondern sie haben auch sich so festgefahren in ihren Ansichten und sie wussten, okay, in der Bibel steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. So war es im alten Gesetz. Die Menschen wollten ein Gesetz haben, Gott hat ihnen eins gegeben und das war knallhart. Das war knallhart. Gott hat den Menschen durch das Gesetz gezeigt, wie fehlbar die Menschen sind, wie unperfekt die Menschen sind. Und aus diesem Ding kommt Jesus und sagt, hey, ich bring die Revolution. Ich bring euch was, was alles verändert. Und auch das, was er dort jetzt predigt, ist teilweise wirklich paradox. Es ist völlig gegen alles menschliche Verständnis und alle Gewohnheit. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Da begann er, sie zu unterweisen. Glücklich sind die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Erst wenn wir erkennen, okay, eigentlich habe ich gar nichts. Und ich glaube, das geht noch viel tiefer als nur diejenigen, die wirklich kein Geld haben. Denn wenn wir erkennen, dass wir, selbst wenn wir allen Reichtum hier haben, haben wir im Grunde gar nichts. Weil erstens nehmen wir den Reichtum nicht mit, wenn wir in den Himmel kommen oder sterben. Das bleibt alles hier. Und zum anderen, selbst wenn wir alles hätten auf dieser Welt, ist es alles materiell, ist alles vergänglich. Das, was Gott hat, ist so viel mehr, das ist so viel tiefer und so viel gigantischer im Endeffekt. Und wenn wir erkennen, okay, wow, ich bin eigentlich vor Gott ganz schön arm. Und dieses Lied, ich weiß gerade gar nicht, welches Lied es ist, aber alles, was ich dir geben könnte, gehört doch eh schon dir. Wenn ich jetzt Gott ein Opfer bringe und ihm Schmuck hinlege und sage, Herr, das schenke ich dir, dann sagt er, naja, gehört ja eigentlich schon mir. Du schenkst mir jetzt mein eigenes Geschenk, meine eigene Gabe. Wenn ich jetzt Nico ein Geschenk machen will und ich nehme seine Schuhe und sage, hier, Schatz, deine Schuhe, die schenke ich dir, dann wird er wahrscheinlich sagen, hä, das sind doch eh schon meine Schuhe. Wieso schenkst du sie mir? Und so ähnlich ist es auch bei Gott. Wir können ihm im Endeffekt gar nichts schenken, weil es eh schon ihm gehört. Also, wie arm sind wir dann tatsächlich? Wir können ihm nur unser Herz geben, aber das ist ihm das Kostbarste. Das ist das Einzige, was im Endeffekt uns gehört, bevor wir es ihm geben. Und wenn wir es ihm geben, ist es sein Tempel, sein Heiligtum, sein Rückzugsort, wo er Gemeinschaft mit uns haben kann und wo er Nähe mit uns haben kann. Und davor können wir ihm nur unser Herz geben und das ist aber das Kostbarste für ihn. Und wenn wir erkennen, wie arm wir sind, wie arm wir vor Gott sind, dann gehört uns die neue Welt Gottes. Ist eigentlich voll gigantisch, aber ich glaube, da saßen ganz schön viele Menschen um Jesus und haben nur Bahnhof verstanden. Wahrscheinlich sind auch sehr, sehr viele Predigten, die er damals geredet hat, wirklich einfach für uns, weil wir sie jetzt begreifen können, weil wir den Heiligen Geist haben und es verstehen können. Welch Gnade das auch ist, finde ich gigantisch. Nächster Vers. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal glücklich war, wenn er traurig war. Also in dem Moment ist man traurig. Es ist eigentlich paradox zu sagen, naja, du kannst dich freuen, wenn du traurig bist. Jeder, der traurig ist, will schnell wieder, dass es ihm gut geht, will schnell aus diesem Loch, will aus diesem Sturm, aus diesem Tal raus. Aber an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, okay, eigentlich kann ich dankbar sein, dass es mir gerade schlecht geht, weil dann kann Gott in mir arbeiten, dann kann Gott mich heilen. Wenn ich nicht erkenne, dass ich ihn brauche, kann er ja auch nichts machen. Und in diesen schlimmen Zeiten dahin zu kommen, zu sagen, wow, ich bin dankbar, dass es mir gerade schlecht geht. Das ist so, also da passt wirklich nur dieses Wort Paradox. Das geht dann anders zu beschreiben, als zu sagen, ja, das ist Paradox, zu sagen, ich bin froh, dass es mir schlecht geht. Das geht nicht in dem Moment. Aber Jesus sagt, wenn es dir schlecht geht, dann hab neuen Mut und freu dich, es wird bald besser. Ich bin da, ich habe die Lösung und schau wieder nach vorne, schau nach oben, schau zu mir, dann geht's wieder vorwärts. Ich habe die Lösung, mach dir keinen Kopf. Und da gibt's so ein gigantisches Lied, das heißt Scars, also Narben, und er singt in diesem Lied all die schlimmen Zeiten, alles Schlechte, was ich erlebt habe, ich will es nicht eintauschen. Da an diesen Punkt zu kommen. Ich glaube, viele von uns haben viel und heftiges Leid erfahren in unserem Leben. Mich mit inbegriffen. All die Zeiten, in denen ich in der Schule so heftig gemobbt wurde und keinen Sinn in meinem Leben gesehen habe und mich von Gott verraten gefühlt habe. All diese Zeiten weiß ich jetzt, okay, ist okay, dass es so war. Gott hat mein Herz geheilt, Gott hat mich verändert. Es war okay, dass es so war, es war gut. Gott hat das alles zum Besten gewendet. Aber ich möchte an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich will es nicht anders machen. Ich will dieses Leid trotzdem erfahren. Das ist unbeschreiblich. Das ist so tief. Und er sagt, Herr, ich bin dir so dankbar für meine Narben, denn meine Narben zeigen, wie gut du wirklich bist. Meine Narben zeigen, dass du heilen kannst. Und meine Narben zeigen, wer du wirklich bist. Meine Narben haben mir gezeigt, wie gut dein Herz ist. Und im nächsten Refrain sagt er, deine Narben zeigen mir, wie gut du bist. Die Narben, die Jesus trägt, zeigen uns, wie gut er ist, wie tief seine Liebe geht, wie gigantisch seine Liebe ist. Und ja, also dieses Lied, das hat mich umgehauen. Ich möchte an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich möchte noch nicht mal die Zeit verändern, wie sie war. Ich würde noch mal durch dieses Leid gehen, weil ich weiß, die Herrlichkeit, die ich danach erfahren habe, die Liebe und die Heilung, die kann man nicht ersetzen. Diese schwere Zeit, die ich hatte. Es ist okay, dass ich sie hatte. Und Gott hat mein Herz geheilt. Ich könnte Gott niemals so sehen, wie ich ihn jetzt sehe, wenn alles in meinem Leben reibungslos gelaufen ist. Ich hoffe, dass ihr diesen Punkt verstehen könnt, dass ihr das greifen könnt. Wenn alles perfekt gelaufen wäre, würden wir niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich brauche Gott. Ich brauche dich, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Heilung. Ich brauch dich. Das ist so gigantisch einfach. Und jedes Mal, wenn wir traurig sind, können wir sagen, okay, Jesus hat gesagt, freu dich, wenn du traurig bist. Natürlich geht es nicht direkt in dem Moment. Aber sobald es aufwärts geht, können wir uns freuen, weil wir sehen, Gott hat mich getröstet. Ich war traurig. Da war ein Problem, aber Gott hatte die Lösung. Nächster Vers. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ich glaube, das müsste auch in einer anderen Übersetzung heißen, glücklich sind die, die Gerechtigkeit, die für Gerechtigkeit kämpfen. Weiter? Ah, nee, hier ist es, genau. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Jemand, der sich in seiner Umgebung für Gerechtigkeit einsetzt, in seinem Arbeitsumfeld, in seiner Familie, der dafür sorgt und Frieden stiftet, die beiden Verse, die Frieden stiften, die wird Gott belohnen. Weil es ihnen nicht egal ist, was um sie rum passiert, sondern weil sie sich darum bemühen, dass die Liebe Gottes und der Friede irgendwie in der Umgebung, im Arbeitsumfeld oder in den Menschen um einen herum irgendwie Kraft findet. Dass wir nicht blind durch die Welt gehen, sondern dass wir die Dinge sehen. Die wird Gott belohnen, die wird Gott satt machen. Weiter. Und glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Jemand, dem viel vergeben wurde, wie es auch bei der Prostituierten der Fall war, die wird automatisch anderen viel vergeben, weil sie weiß, was sie in ihrem Leben verbockt hat, weil sie weiß, wie viel Gott ihr vergeben hat. Dann ist es nur ein Klacks, anderen zu vergeben. Jemand, der in seinem Leben aber denkt, er macht alles richtig, der sieht die Fehler anderer und sagt, hey, du hast mich verletzt. Das ist so ein Klumpen Schmerz, den du mir gegeben hast, so ein Klumpen an Fehler, den kann ich dir nicht vergeben. Weil ich mache ja alles richtig. Aber jemand, der weiß, hey, mein Klumpen, den ich verbockt habe, den Gott mir vergeben hat, der ist so groß wie wahrscheinlich das Haus und du hast mir vielleicht so einen Fingernagel groß wehgetan, ich kann dir vergeben. Jemand, dem viel vergeben wurde, der kann auch viel anderen vergeben. Und auch diejenigen, die barmherzig sind, die anderen vergeben, denen wird Gott Barmherzigkeit schenken. Schau mal kurz in den nächsten Vers. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Weiter. Glücklich sind, die die Frieden stiften, denn sie will, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Weiter. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Das ist auch so gigantisch, zu sagen, wow, ich werde zwar verfolgt, ich werde zwar ausgelacht. Ich meine, die Verfolgung in Deutschland ist Gott sei Dank sehr gering bei den Christen. Die Verfolgung ist in anderer Form, ist in Verleugnung, ist im Auslachen, ist im sich darüber lustig machen. Ich weiß nicht, wie viele Male ich in der Schule dafür ausgelacht wurde, dass ich an Gott glaube, dass ich Jesus als Anhänger an meinem Mäppchen hatte. Das sind auch eigentlich Verfolgungen in dem Moment. Die sind zwar nicht körperlich, aber die sind verbal und die sind manchmal auch furchtbar. Oder auch Menschen, die uns belächeln, weil wir an Gott glauben. Aber solange wir dazu stehen und sagen, hey, ich glaube an Gott, ich glaube an den Vater, das an den Sohn und an den Heiligen Geist, dann ist es okay, wenn wir verfolgt werden, weil alles, was wir jetzt hier leiden, wird Gott uns im Himmel so vielfach wiedererstatten. Teilweise sogar schon auf der Welt. Wenn wir noch auf der Erde sind, wird Gott uns einiges schon wiedererstatten. Ich sehe das in meinem Leben. Die Menschen waren furchtbar zu mir in meiner ganzen Schulzeit, vom Kindergarten bis zur 9. Klasse, waren die Menschen so furchtbar zu mir. Eigentlich auch in der Ausbildung. Es waren wirklich furchtbare Dinge, die die Menschen zu mir gesagt haben, die die Menschen mit mir gemacht haben. Keine Ahnung, Sachen kaputt gemacht haben, mich ausgelacht haben, geschlagen, gespuckt, getreten. Das sind furchtbare Dinge. Aber ich habe diesen Menschen vergeben. Ich habe sogar vor vielen Jahren wirklich in Facebook einen Beitrag geschrieben, wo ich das genau auch schreibe. Ich vergebe diesen Menschen, was sie mir angetan haben, weil die Menschen wissen genau, was sie mir angetan haben damals. Aber ich habe Vergebung ausgesprochen und ich sehe, dass Gott das alles wiedererstattet jetzt in meinem Leben. Alles flutscht, mein Studium, meine Ausbildung zuvor, mein Abitur. Jetzt habe ich so einen gigantischen Ingenieursplatz und Gott macht einfach alles. Und das ist der Segen, der darin liegt, wenn man Menschen vergibt. Und der Segen, der darin liegt, weil wir seine Kinder sind. Alle, die mich damals ausgelacht haben, sehen, wie Gott bei mir steht, wie Gott in meinem Leben arbeitet und Wunder tut. Und das ist so ein Zeugnis und das ist es alles wert gewesen. Gehen wir noch in Vers 29. In der Bergpredigt sagt Jesus auch, segnet die euch fluchen, vergebt euren Feinden. Also nicht nur diejenigen, die du lieb hast, sollst du vergeben, sondern eben auch allen anderen, selbst die, die du richtig hassen tust, die sollst du gar nicht hassen, denn Gott liebt sie ja auch. Das sind alles so Dinge, die unser Verstand übersteigen. Egal, wie jemand dich verraten oder verkauft hat, Gott erstattet es tausendfach zurück. Und wenn wir uns Josef anschauen, was Josef alles angetan wurde von seinen Brüdern, der wurde verkauft, verraten, der wurde als Sklave in ein anderes Land gebracht. Der hat so viel Leid erfahren, teilweise sogar noch in Ägypten oder schon in Ägypten. Und als seine Brüder dann vor ihm stehen, hat er gesagt, ich vergebe euch. Wie krass ist denn das? Wie kann man in so einer Herzenshaltung sein, zu sagen, ich vergebe euch? Wahrscheinlich hat er auch jahrelang gebraucht. Er wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gesagt haben, okay, ich vergebe euch. Aber er hat jahrelang Zeit gehabt, bis der Tag kam, an dem seine Brüder zu ihm kamen. Und genau das wurde, was er in seinem Traum gesehen hat, dass sie sich vor ihm verbeugen werden. Und wenn wir uns bewusst machen, dass alles, was der Teufel uns klaut, er wieder zurückgeben muss, dann gibt es uns so viel Leichtigkeit. Oder auch Daniel, er hat sein Leben riskiert und hat gesagt, nö, ich bete diese Statue, ich bete diese Götze nicht an, ich bete nur meinen Gott an. Er ist in Gefahr gekommen, dass er sein Leben riskiert hat im Endeffekt und es hätte tödlich ausgehen können. Aber Gott ist so viel größer und so viel gigantischer und steht über all dem und sagt, nö, du bist mir treu geblieben und nicht nur im Himmel werde ich dich dafür belohnen, sondern auch hier. Er hat ihnen das Leben geschenkt und es war ein Zeugnis für alle, die das gesehen haben. Sie haben gesehen, da sind diese zwei Männer im Feuer und plötzlich ist da ein dritter und sie haben es überlebt. Sie haben noch nicht mal nach Feuer gerochen. Das ist doch so gigantisch, wenn wir Gott vertrauen. Oder auch Abraham und Isaak. Das ist so verrückt, dass Abraham bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben. Seinen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, auf diese Verheißung, die er so lange gewartet hat. Und er wäre bereit gewesen, gehorsam zu sein. Und was macht Gott? Er belohnt ihn, sagt, hey, ich habe gesehen, du bist bereit, sogar deinen Sohn zu geben. Das ist gigantisch. Und auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, Paulus, der im Gefängnis Lobpreis macht. Wer von uns wäre in der Lage, in so einer krassen Situation zu sagen, komm, lass uns Lobpreis machen. Egal, wie schlimm es war in dem Moment, sie haben Lobpreis gemacht. Sie haben angefangen zu loben, zu preisen und zu sagen, hey Gott, ich mach dich größer als mein Problem. Und was passiert? Die Gefängnistüren reißen auf und sie können in die Freiheit. Wie verrückt ist das bitte? Und dann noch der Gefängniswärter, der sagt, oh je, jetzt muss ich mich umbringen, weil ich habe die ja gehen lassen. Und er sagt, weißt du was? Nein, komm mit uns. Gott hat Leben für dich. Das ist gigantisch. Oder auch der Typ, der am Kreuz hing mit Jesus. Und Jesus sagt, hey, du bist zwar wahrscheinlich ein Mörder oder halt eben ein richtig krasser Sünder, aber du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und wie ich schon erwähnt habe, eines der paradoxesten Dinge ist ja eigentlich, dass der König der Könige auf diese Welt kommt als Demütigen, der bereit ist zu dienen, der sagt, hey, ich will dir die Füße waschen. Welcher König macht sowas? Welcher König dient anderen? Ein König hatte normalerweise alles, was er wollte, innerhalb einer Sekunde. Unglaublich für mich. Und Gott sagt in Matthäus 23, Vers 11, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Genau, da steht's auch so. Wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Wenn wir die Hierarchie anschauen, wie es all die Jahrhunderte lang war, dann war derjenige, der gedient hat, der Sklave war oder der Knecht war, war der Unterste in der Rangordnung. Der Allerunterste. Und Gott sagt, wer groß sein möchte, soll dienen. Wenn das nicht paradox ist, dann weiß ich auch nicht. Du sollst dich also zum letzten Stellungsglied machen, zur letzten Position, und erst dann bist du was wert. Erst dann bist du groß vor Gott. Wenn du bereit bist, die Klos zu putzen, wenn du bereit bist, für den aussätzigen, ekligen Mann zu beten und ihn anzufassen, egal wie er stinkt, oder den Obdachlosen, für den zu beten, dann bist du vor Gott groß. Und wahrscheinlich sagt er das auch mit diesem Beigeschmack, so, wer von euch groß sein will. Wenn du wirklich groß sein willst, ich meine, das setzt ein bisschen Stolz voraus, so, hey, ich will groß sein, ich will was bewirken. Also nicht das Gute bewirken, ich will was mit Gott bewirken, ich will Menschen erreichen, sondern ich will was sein, ich will toll sein. Dann ist es ein Stolz und dann sagt Gott, wie auch zu dem reichen Jüngling, okay, dann verkauf alles, was du hast und gib's den Arm. Okay, du willst groß sein? Okay, dann fang an zu dienen. Und ich glaube auch, dass keiner, der Pastor ist, dort oben stehen kann und predigen kann, wenn er nicht weiß, wie es ist zu dienen. Jeder Pastor, den ich kenne, der hat zuvor erstmal gedient, der hat ein demütiges Herz und erst dann hat Gott irgendwann gesagt, hey, ich setz dich ein. Und nicht, ich will Pastor sein, sondern Gott hat ihn eingesetzt. Er hat gesagt, hey, weil du gedient hast, weil du ein demütiges Herz hast, habe ich noch viel mehr für dich vor, mit dir vor. Ich glaube, das waren jetzt einige Beispiele, wo wir sehen, dass Gott ganz anders denkt als wir, dass Gott ganz anders tickt als wir, dass er anders ist, als wir denken. Wir haben so viel in unserem Verständnis, was schon so festgefahren ist und wo wir denken, genau so ist Gott. Aber dann sagt Gott, nee, so bin ich nicht. Und ich glaube, das geht endlos weiter. Die Bibel wird uns jedes Mal aufs Neue begeistern und manchmal auch ein bisschen überfordern, weil wir denken, das macht doch gar keinen Sinn. Warum ist es so? Aber so ist Gott. Und ich glaube nicht, dass Gott der Komische ist, sondern dass wir die Komischen sind. Dass wir uns einfach zu viel angeeignet haben. Dass wir sagen, okay, nur wer reich ist und wer schön ist, der ist was wert. Aber wer hat das gesagt? Wer hat überhaupt gesagt, was schön ist? Wer hatte gesagt, das ist ein Schönheitsideal, so muss jeder aussehen, damit er schön ist? Wer hatte dieses Recht zu sagen, Gottes Schöpfung ist nur bedingt schön? Das sind doch alles Dinge, die wir Menschen gemacht haben und nicht die Gott gemacht hat. Und so ist es in so vielen Bereichen. Jesus ist gekommen, um in diese Gewohnheit eine Revolution zu bringen. Er ist gekommen und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern es sogar zu erfüllen. Ich bin gekommen, um alles richtig zu machen, damit ihr gerecht sein könnt, damit ihr errettet sein könnt. Es ist, ich glaube, die Dinge, die ich euch jetzt aufgezählt habe, soll euch einfach nur zeigen, dass wir manchmal in Situationen sind, wo wir Gott fragen sollten, Gott, wie bist du eigentlich? Wie bist du überhaupt? Vielleicht habe ich ein falsches Bild von dir. Wir würden, glaube ich, gar nicht mehr so schnell in Verdammnis kommen, weil wir erkennen, wow, krass, lieber falle ich 10-mal auf die Schnauze und erkenne, ich brauche Gott und kann dann sagen, in meiner Schwachheit ist Gott stark, als dass ich mit aller Kraft versuche, alles immer richtig zu machen, mich dann aber 10 Tage furchtbar fühle, wenn eine Kleinigkeit schief geht. Da verliere ich so viel Zeit und das kann Gott mir nicht wieder geben, wenn ich Zeit verliere. Er kann mir im Endeffekt alles wiedergeben, aber nicht die Zeit. Gott kann nicht die Uhr zurückdrehen, das funktioniert nicht. Und dann ist es ihm lieber, dass wir jedes Mal hinfallen und sofort aufstehen, Staub abschütteln und sagen, okay, ich habe schon wieder verbockt. Ich habe schon wieder den Fehler gemacht. Außerdem brauchen wir sowieso, wenn wir sündigen, brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir nicht wieder rückfällig werden, damit wir nicht wieder an der Zigarette ziehen, damit wir nicht wieder den Schluck Alkohol trinken, damit wir nicht wieder die Dinge tun oder nicht wieder lügen oder nicht wieder was auch immer tun. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir schaffen es gar nicht aus eigener Kraft. Das gibt mir so eine Leichtigkeit. Und dann ist es Gott lieber, wir stehen auf, schütteln den Staub ab, als dass wir verkrampft versuchen, alles richtig zu machen. Und in der Leichtigkeit, die richtigen Dinge zu tun, funktioniert sowieso viel besser. Und genauso glaube ich auch, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, sehen wir viel schneller und viel öfters die Dinge, die Gott für uns bereithält. Manchmal verpassen wir so viele Situationen, wo wir mit uns beschäftigt sind, anstatt zu verstehen, hey, nee, es ist okay, wie ich bin. Ich mache auch Fehler. Ich bin trotzdem gerecht. Und wenn wir dann nicht mit uns beschäftigt sind und sagen, oh, ich bin so furchtbar, ich bin so ein Versager, dann haben wir offene Augen und Gott kann sagen, guck mal, der da, der braucht dich gerade. Der braucht gerade Gebet, der braucht einfach nur Rat oder der braucht einfach nur ein Lächeln. Was auch immer, was er in dem Moment braucht. Dann kann Gott in dir arbeiten und das, was du dadurch bekommst, gibt dir so viel mehr zurück. Das ist unbeschreiblich. Das ist mit keinen Worten zu beschreiben, was Gott dir gibt, wenn du anderen dienst. Selbst wenn du gar nichts mehr hast, selbst wenn du gar nicht mehr kannst und du dienst anderen, wird es dich so erfüllen und so durchfluten, dass du hinterher denkst, wow, krass, mir geht's eigentlich ganz gut, weil Gott fließt und weil Gott wirkt und das ist so, so gigantisch und ja, ich glaube, wir müssen echt in vielen Bereichen unser Denken einfach überdenken. Nicht nur die religiösen Bilder, die wir von anderen Gemeinden haben, also die wir durch die Zeit und durch die Jahrzehnte durch falsche Lehre bekommen haben, sondern auch generell unser menschliches Denken. Gott ist so anders und es wird die Menschen erreichen, das wird die Menschen bewegen, das wird die Menschen berühren. Das wird die Menschen wirklich begeistern. Dann braucht man keine, gar nicht mal viele Worte. Da braucht man einfach nur, ja, dann da sprechen die Werke sprechen dann für sich. Wenn du jemanden einfach nur lieb hast, wenn du jemanden, der ständig von anderen ausgelacht wird, wenn du ihn ernst nimmst, oder wenn du für jemanden da bist, der immer wieder meckert, oder jemand, der immer nur, dem es immer nur schlecht geht und du sprichst ihm trotzdem Mut zu oder hilfst ihm positiv zu denken, dann werden diese Werke so viel Wände sprechen, dass die Person zu dir kommt und sagt, irgendwas ist an dir anders. Und das ist ja das, was wir wollen, dass die Menschen das Licht in uns sehen und verändert werden. Und ja, ich denke, je mehr wir verstehen, dass wir unser Denken überdenken müssen, unser Denkensmuster einreißen müssen und Veränderung brauchen in unserem Kopf, desto mehr kann Gott im Endeffekt wirken und kann arbeiten und kann gigantische Dinge bewirken. Also jedes Mal, wenn ich in meinem Leben an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, Gott, zeig mir, wie du wirklich bist. Das ist so für mich persönlich mein Lieblingssatz. Wenn ich gesagt habe, Gott, zeig mir, wie du wirklich bist. Und dann hat das auch gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt schon so lange gläubig bin und gar keine Ahnung hatte, wer Gott wirklich ist, sondern zeig mir, wie du wirklich bist. Es sind manchmal so kleine Facetten, die mich dann umhauen, die mich begeistern, die mir zeigen, wow, krass, Gott ist ja noch besser, noch liebevoller, noch zärtlicher, noch gnädiger.